Hallo.
Okay.
Okay.
Rock and roll in.
Bereit, alle?
Ja. Yes.
Yeah. Hallo. Hallo. Ja, ja, ich bin da. Ein bisschen müde gerade, aber nein. Hallo zusammen und willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Hallo, das war eine lange Nacht.
Ja, ja, das war anstrengend. Ja. Also
Köln halt.
Ja, ja, und das mit der Fahrt noch nach Hause und so. Okay, wir haben es geschafft.
Oslo ist doch ganz schön, muss ich sagen.
Sehr richtig, ja.
Genau, und ich habe gehört, Raoul, du machst jetzt nochmal eine Sendung über eine französische Chanson.
Aber nur mit, ja, ich sag nichts.
Nein.
Machst du nicht?
Nein, aber so gerne, netter Hinweis auf deine, ich glaube, das war unsere vorletzte Sendung.
Ja.
Über Charlotte Gainsbourg
und Jane Birkin. Birkin, ganz toll.
Ja, ja. Ich habe viel gelernt.
Okay, was bringst du denn für ein
Thema? Was bringe ich mit? Und zwar, ich gehe mal wieder zurück in die 60er, 70er.
Das glaube ich nicht.
Und zwar heißt meine, man merkt, es ist noch früh am Morgen, ja. Wir sind alle gut drauf. Und zwar, Singer-Songwriter der 70er, die üblichen Unverdächtigen.
So
heißt meine Folge. Und ich habe auch eine Playlist dazu, die ich mal vor Urzeiten entwickelt habe. Da sind die Singer und Songwriter der 70er drauf. Die ist aber wieder riesengroß, wie bei mir das so oft der Fall ist.
Wo
aber
findet man sie?
Die werde ich verlinken in den Show Notes dann der Episode. Also, heute wird es sehr traurig und depressiv. Aber da ja so strahlend wunderschöner heller Tag heute ist, wird uns das hoffentlich alles nichts ausmachen.
Und manchmal ist so eine Musik auch schön. Ich meine,
genau, oder? Und essentiell, genau.
Ich denke an den Zuhörer, die im Auto sitzen und manchmal, nein, manchmal hat man Lust.
Stau so nur 20 Kilometer.
Ja, genau.
Ja, ja, genau.
Also erstmal Singer-Songwriter, was verbinden wir damit? Ganz nüchterne, klassische Definition, das sind Musiker, die ihre eigenen Texte schreiben, vertonen und singen. Das ist so ein klassischer Singer-Songwriter. Das Ganze ist bekannter geworden, hat angefangen mit den ersten großen Alben von, sage ich mal, also was jetzt Folk- und Rockmusik angeht, Bob Dylan natürlich, die seine ersten 4, 5 Alben sind typische Singer-Songwriter-Alben, auch wenn sie Folk beeinflusst sind.
War es nicht durchgehend so?
Durchgehend so.
Also ging es nicht eigentlich, war das nicht immer eine Art von Songwriter-Album, was er gemacht hat? Oder, also du kannst mich gern korrigieren. Also gut, als er dann den Rock-Kontext eröffnet hat, natürlich anders, aber
ich weiß
später
es nicht,
dann ja auch sehr wieder
ja,
folkig.
Ja, kann man sich drüber, also wenn man über Bob Dylan in den 70er spricht, dann weiß ich nicht, oder 80er, ob dann jemand mit der Ecke, mit dem klassischen Label Singer-Songwriter bei der Musik, die er gemacht hat. Okay. Aber kann man diskutieren, ja. Ja, ne, kann man diskutieren. Ich wüsste nur nicht, warum habe ich mit ihm angefangen, wie man davor, vor Dylan, Singer-Songwriter-mäßig, mit dem, was man später dann auch gemeint hat, titulieren könnte, Fred Neil oder so? Weiß nicht, fällt dir da jemand ein? Also, das sind alles Sachen, die dann.
Woody Guthrie?
Ja, zum Beispiel, aber Singer-Song, das ist ein klassischer. Ja, okay. Ja,
schwer zu sagen.
Ist schwer zu sagen, ne? Also, Woody Guthrie schon als.
Keine Ahnung.
Singer-Songwriter ist.
Bin da,
weiß ich nicht.
Vielleicht ne? Bluesmusiker.
Okay, ich wollte
nee, ich will, kurz. Ich will das gar nicht ja, sprengen okay, jetzt hier. Gut. Aber wenn ja. du jetzt so ja. Muddy Waters-Dinger nimmst, soweit er sie selber geschrieben hätte, dann, was nicht immer der Fall war.
Also das Ganze geht gegen meine Definition, verstehe ich das richtig?
Ach so, okay.
ich weiß es nicht. Also ich wollte eigentlich nur erklären oder ganz klassische danach, zumindest Paul Simon, ne? Ist ein ganz klassischer Singer-Songwriter. So wie ich ihn eigentlich meine und worüber ich heute sprechen will. Ne? Und zwar. Ja, das Ganze hat mit Bob Dylan richtig und der Qualität auch seiner Texte Fahrt aufgenommen und es gibt den eben von mir erwähnten Paul Simon natürlich als einer der die großen Namen der 60er, dann natürlich die, ich hoffe von der Mehrheit der Leute, die jetzt im Raum sind, verehrten Johnny Mitchell, dann können wir noch natürlich Carole King erwähnen, Tapestry.
Die ja auch viele Hits für ganz andere Leute geschrieben
hat. Die auch in dem Britpop, ne, Building dann, die ihre Hits geschrieben hat. Dann haben wir natürlich noch einen James Taylor oder auch einen Neil Young, solange er nicht mit seinem Crazy Horse unterwegs war, Randy Newman und so fort und so weiter. Aber darüber möchte ich nicht sprechen, weil das sind mehr oder minder Leute, die wahrscheinlich viele kennen. Ich möchte gerne mich auf Leute konzentrieren, die auch damals ganz hervorragende und tolle Musik gemacht haben, die aber kaum bekannt sind und auch bis heute, glaube ich, keinen großen Namen haben. Und mit dieser Episode möchte ich das gerne ändern. Punkt.
Punkt.
Und zwar, viele von denen, um die es jetzt gehen wird, leben, oder ich glaube sogar alle, leben heute nicht mehr, sind teilweise frühzeitig gestorben, Selbstmord, Drogen und ein Grund mehr, heute sie zu erwähnen. Ich habe sie kennengelernt, weil ich mich vor einigen Jahren ja aufgemacht habe, zu gucken, wer ist denn so. Das liebe ich übrigens immer, wenn ich mich mit Musik beschäftige. Dann gibt es Band oder Künstler. Ah, wen gibt es denn sonst noch um ihn herum? Wer war denn sonst noch wichtig? Und das deswegen liebe ich auch zum Beispiel in den neuen Medien, dass man wunderbar Allmusic zum Beispiel, das ist eine Seite, die ich gerne liebe, oder auch Last.fm oder Spotify. Da werden dann immer Künstler auch vorgeschlagen, die so ähnlich sind. Teilweise kann ich dem zustimmen, teilweise nicht, aber dadurch bin ich schon auf viele neue, interessante Sachen gestoßen. Und das habe ich damals einmal noch mit Radio hören und mit Lesen gemacht und habe mir das selbst erarbeitet und geguckt, wen findest du denn gut? Und deswegen komme ich mit einer ersten Künstlerin, die ich damals bei Johnny Mitchell, wen gibt es denn sonst noch, sozusagen entdeckt habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er die kennt. Und zwar, die eine hat nur zwei Alben veröffentlicht, das dritte Album ist nie veröffentlicht worden, zumindest nicht zu ihren Lebzeiten. Und das ist die Judy Sill. Kennst du?
Kenn ich.
Aha, siehst du, okay. Stefan?
Nee, kenne ich nicht, aber okay. Ja gut, bin gespannt. Also.
Hat, wie gesagt, zwei Alben rausgebracht, dritte unvollendet, hat ganz schwierige Kindheit gehabt, war es in der Erziehungsanstalt. Nach der Entlassung aus der Erziehungsanstalt hat sie sich dann im College eingeschrieben, hat Musik studiert, nebenbei als Barmusikerin gearbeitet und dann ständig trotzdem Konsum harter Drogen, hat sie auch ihr Leben lang leider nicht aufgehört. Zwar hat sie kurzfristig nach einer Überdosis, an der sie beinahe gestorben wäre, mit den Drogen aufgehört und hat sich dann tatsächlich auch nach dem Lesen von religiöser, dem Widmen der Religion oder Zuwidmen der Religion sich entschieden, positive Lieder zu schreiben und ist tatsächlich dann von David Geffen unter Asylum Records unter Vertrag genommen worden. Übrigens neben das ist derjenige, der auch Johnny Mitchell und Carole King unter Vertrag hatte. Und dann war sie mit ihrem ersten großen Song sehr erfolgreich. Das ist der Song, den wir auch gleich hören von Graham Nash, den wir ja auch alle kennen, produziert worden. Und über diesen Song hat sie gesagt: Wenn ich diesen Song nicht geschrieben hätte, wäre mir nur der Freitod geblieben. Und das Stück, das wir jetzt hören, heißt Jesus was a Crossmaker und bringt sofort alle Stärken von Judy Sill sehr eindrucksvoll zum Vorschein.
Trusted a stranger cause I heard his sweet song, and it was gently enticing me, though there was something wrong. But when I turned, he was gone, blinding me. His song remains reminding me he's abandoned and a heartbreaker. Oh, but Jesus was a crossmaker, sweet silver angel over the sea.
please come down, fly and blow for me. He wages war with the devil, a pistol by his side, though he chases him out windows and won't give it.
Tja, ich würde mal sagen, klassisches 70er-Jahres-Singer-Song. Writing, sehr prägnante Stimme, auch ganz hervorragend am Klavier. Aber was sagt ihr denn dazu?
Ja, schön.
Du kanntest sie.
Ich kannte sie und ist in nicht wenigen Listen. Man liest ja immer wieder von, wenn Künstler sagen, welche Platten haben sie irgendwie geprägt oder finden sie aktuell gerade gut, taucht er schon nicht oft auf.
Genau.
Judy Sell, also ist jetzt in der Musik-Community durchaus ein Begriff.
Mhm. Ich kenne sie nicht. Mhm. Und, ne, es ist natürlich, also ich würde schon interessieren, auch welcher Hintergrund dieses Lied hat. Mhm. Und ne, weil ich merke, also war ein gutes Stück, aber ich hätte, ne, eine Minute sehr kurz, wenn man sie gar nicht kennt.
Ja, ganz
tolle
klar.
Stimme, auch sehr gut, gute Sound und noch, ja, krieg Lust mehr zu hören.
Ja, wunderbar,
und,
darum geht es nur. Genau. Ich möchte nur dieser Künstlerin, die tatsächlich nur zwei Alben zu ihren Lebzeiten veröffentlicht hat, bekannter machen, weil das hat sie absolut verdient. Weil es ging nach diesem, danach leider sehr traurig weiter. Also sie hat 73 ihr zweites Album veröffentlicht und hat 74 wieder mit den Drogen angefangen. Und hat dann die Produktion des dritten Albums, was fast fertig war, wohl abgebrochen und hat sich komplett aus der Musikszene verabschiedet und ist 79 an einer Überdosis gestorben. Mhm. Und das war's damit, Judy Sell.
Hart. Ja. Mhm. Darf ich kurz was einflechten?
Ja, gerne.
Also ich hoffe nicht, dass du sie auf dem Schirm hast. Was mich daran jetzt ein bisschen erinnert, ist Karen Dalton. Kennt die einer von euch?
Nein.
Auch sehr drogig unterwegs, auch zwei bekannte Alben, so ein Frühwerk, was, glaube ich, damals als offizielles Album gar nicht rauskam. Dann eine spätere Platte, die heute total in ist. Nick Cave sagt, es ist seine Lieblingssängerin. Und die hat eine sehr, sehr gebrochene Stimme, leichte Anleihen an Billie Holiday, aber dann eher Spätzeit. Und hat, das wäre auch so eine klassische Singer-Songwriter-Geschichte, also wer sich da angesprochen fühlt, auch gerne mal recherchieren.
Kennst du den Namen nochmal wieder?
Karen Dalton.
Mhm. Okay, gut. Wunderbar. Ja, ich möchte gerne noch ihre Schwester im Geiste, die man unbedingt zwingend hier nennen muss, erwähnen. Ich gucke dich an, Jim, ob du sie kennst. Wen könnte man noch erwähnen, wenn man sich so ein bisschen Singer-Songwriter, Damen, Frauen, frühen 70er? Laura Nyro.
Da muss ich gestehen,
die kennst du nicht.
Ich kenne sie vom Namen,
okay.
Aber oder auch aus Dokumentation, aber eigene Stücke jetzt habe ich nicht auf der Pfanne.
Okay, gut. Also jedenfalls von mir eine klare Empfehlung, wenn man sich da näher eintauchen will, die beiden Künstlerin Judy Sill, Laura Nyro. Auf jeden Fall sehr hörenswert. Die hat mehr Platten veröffentlicht als Judy Sill. Gut, jetzt kommen wir zum ersten Mann. Und zwar jemanden, den, glaube ich, man kennen könnte. Er ist in unserer Podcast schon öfter erwähnt worden. Ich habe über seinen Sohn schon eine lange Folge gemacht.
Oh, ich weiß, okay.
Ihr wisst, also, um wen es geht.
Tim Buckley.
Es geht um Tim Buckley, genau, der Vater von Jeff Buckley, der meiner Ansicht nach noch viel bekloppter und exaltierter als sein Sohn war, der auch heute noch kaum bekannt ist, also eher Insider. Er hat es nie großartig geschafft, zu einem Format oder Bekanntheitsgrad wie Cat Stevens oder so hoch aufzuwachsen. Geht auch von der Musik gar nicht, ne? Muss man ja auch ehrlich sagen. Und er hat einen ganz sehr seltsamen Musikstil, teilweise sirenenartig wird er genannt, hat Ende der 60er Jahre angefangen mit seiner Musik und depressiv kann man diese Musik, springt eher aus dem Fenster, als dass man vor Freude sich auf eine grasgrüne Wiese legt, um den Himmel anzugucken. So zumindest mein Eindruck. Ja, bitteschön.
Also ich will jetzt hier nicht schlaumeiern.
Ja.
Aber er hat sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Er hat ja knüppelharte Psychedelic-Sachen sehr Depro-mäßig gemacht.
Ja,
aber
ja.
Er hat auch durchaus angejazzte, also eher beschwingte Sachen gemacht. Also da ist alles am Start.
Ja, okay, dann nennen wir ein Album, wo man das hören könnte.
Good, Bad, Happy, Sad zum Beispiel. Das wäre jetzt so das klassische gut,
okay, Wohlfühl-Album. Okay. Ja, Wohlfühl-Album. Okay, gut, das müsste man sich mal nochmal genauer angucken, aber also, wie gesagt.
Entschuldigung, Wohlfühl-Album, schon der Titel zeigt an, dass ihr natürlich beide Seiten
ja, spielt. Eben. Ja, eben, alles klar. Ja. Aber, also ich habe mir jetzt hier notiert, dass, also er ist nie großartig gechartet und war eher ein Geheimtipp geblieben. Eins seiner, zumindest von Kritikern, großgehandelten Alben, nämlich das Album. Danach hat sich auch eine britische Band dann genannt.
Star Sailor.
Star Sailor, genau. Hat ihn dann in eine größere kreative Schaffenskraftkrise gestürzt. Und dann kam das große Drama, Stefan, im Sommer 1975. Er nahm eine Prise, von Kokain, meinte er, war aber Heroin, er war nicht mehr zu retten und ist tatsächlich dann im Juni 75 in Santa Monica verstorben. Seinen Sohn hat er, glaube ich, einmal nur gesehen.
Ach was,
das war so eine Art One-Night-Stand. Ne?
Ist auch genauso dämlich, wie sein Sohn gestorben ist.
Ach eigentlich. Gott, ja, ich fange jetzt wieder an zu weinen.
Ja, übrigens, ja, nein.
An dieser Stelle die Folge über Jeff Buckley wärmstens empfehlen.
Ja, ja, genau. Ja, ja, klar, klar.
Die LP von Buckley heißt übrigens Happy Sad, also nicht Good Bad, Happy Sad, wäre auch passend gewesen, ja. Aber sie heißt einfach nur Happy und dann Schrägstrich Sad.
Ja, ich komme jetzt zu einem weiteren Titel und zwar liegt das ist das von dem Album Goodbye and Hello aus dem Jahr 1967, also noch in seiner frühen Psychedelic-Phase.
Ist das da, wo er dieses Clowns-Auge hat?
Er hat
auf dem Cover. Also dieses geschminkte
genau,
Auge.
Genau, das ja, okay. Ist das. Und zwar, ich habe mir das als Neuauflage geholt in schickem Vinyl. Gelben Vinyl, also schicken Vinyl, Entschuldigung. Es ist noch sehr früh im Morgen. Schicken gelben Vinyl.
Oh ja.
Ja, das passt auch wunderbar zum Cover. Und von diesem Album, es ist vielleicht nicht sein stärkstes Album, es ist auch nicht sein stärkster Titel, aber da ich dieses Album mir geholt habe, dachte ich, bringe es jetzt einen Song finde ich toll. Er auch dieses leicht depressive, schon was sich stärker, später noch stärker ausgeprägt hat, aber hier schon wunderbar angekündigt wird. Und zwar ist es der Titel Pleasant Street.
Don't remember what to say. You don't remember what to do. Don't remember where to go. You don't remember what to choose. You weep, you steal, you feel, you leap down, 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 down.
Man kann so ein bisschen diesen den Gesangsstil, ne, der typisch für ihn ist, hier schon klar erkennen. Ne, gibt Ähnlichkeiten zu seinem Sohn Jeff Buckley,
ja,
im Gesang so ein bisschen.
Hätte ich noch nicht gehabt. Ich finde seine Stimme hier ganz toll. Also ich finde klar, das ist nicht kein sehr freudige Lied, aber ich mag auch solche Musik. Es gibt Momente, wo der Tag scheiße ist, wo man denkt, ach, irgendwie muss mich jetzt auch richtig reingehen. Dann ist so eine Musik ganz toll und ich finde, der setzt das sehr um, sehr gut um. Ich mag seine Stimme sehr. Mhm. Also ich finde, der singt das nicht zu schnulzerig, so sagen wir mal. So, der hat jetzt trotzdem ein bisschen trauriger Text, aber sehr gut gesungen und tolle Stimme. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Mhm.
Und wie gesagt, seine Vielzahl an Veröffentlichungen ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt auch auf einer Platte dann den einen Song, wo er sehr leierig singt und andere rennen schreiend aus dem Raum und andere sagen, boah, wie cool, tolle, neue, frische Stimme. Aber Also was ist übrigens, ich sehe gerade das Cover, was hat er da? Ist das jetzt überhaupt bemalt, das Auge?
Also ich dachte, das ist eigentlich so eine Art Plektrum.
Ja, genau.
Ja, oder okay. Was könnte der, wie sagt man?
Der Verschluss
von der Bierflasche, ja, die er einfach so im Auge geklemmt hat.
Ihr könnt ja mal selber nachschauen. Guckt euch das Cover an. Hello and Goodbye, Tim Buckley, 1967.
Toll, bin sehr zufrieden. Find ich
gut. Das freut mich. Sehr auf jeden richtig. Fall. Tim Buckley, merken, bitte.
Ja.
Merken. Ja, jetzt kommen wir zu jemandem, der, da sage ich mal, Woodstock. Der ist tatsächlich in Woodstock aufgetreten. Kaum ein Schwein hat es gemerkt, ob er in dem offiziellen Woodstock-Film drin ist. Wahrscheinlich ganz kurz. Es gibt eine erweiterte Director's Cut-Version, da ist er länger zu sehen. Total bekifft und zu, wie der den Auftritt hingekriegt hat. Keine Ahnung. Könnt ihr euch ahnen, von wem ich rede? Singer-Songwriter? Akustische Gitarre, sonst nichts.
Der ist nicht weiß,
oder? Er ist weiß. Er hat den gleichen Vornamen wie Tim Buckley. Jetzt habe ich schon was
verraten. Also, ja, Tim Rose hätte ich gesagt, aber
nein,
ist es nicht.
Nein, soll ich sagen? Tim Hardin.
Ach so.
Ja, okay. Tim Hardin. Und zwar, ja, habe ich schon geschrieben, Woodstock habe ich schon erzählt. Und berühmt ist er nicht mehr geworden. Also Woodstock größer ist er nicht mehr geworden, obwohl keiner ihn mit Woodstock verbindet. Ich nehme an, ne? Tim Hardin, wer soll das denn? Auch viel mit Drogen zu tun, viel bekifft, viel schlimmere Sachen gemacht, hatte schon bei den Produktionen seiner ersten Alben große Drogenprobleme und die haben sich überlegt, wie kriegen wir den Künstler in das Studio oder beziehungsweise aus dem Studio wieder raus. Und er ist tatsächlich dann hat eine sehr mittelmäßige Karriere verfolgt in den 70ern. Und ist 1980 an einer Überdosis Heroin und Morphin gestorben. Alben möchte ich jetzt nicht speziell erwähnen. Gerade die frühen Alben finde ich sehr toll. Sein bekanntester Song, den ihr vielleicht erkennen könntet, ist If I Were a Carpenter. Okay, gut. Also wenn ihr den mal hört, den kennt man.
Ich kenne ihn nicht, also ich bin gespannt.
Okay, ich möchte den aber jetzt nicht spielen, sondern ich möchte einen anderen Song spielen von ihm.
Aber von ihm trotzdem, ja, okay.
Der zeigt sein großes Können als Songwriter mit einer tollen Melodie. Und zwar ist das der Titel How Can We Hang On to a Dream? Ich glaube von seinem ersten Album 67, also wir bleiben im gleichen Jahr wie Tim Buckley.
What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's the same way through with how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does.
Paul, du machst uns das nicht leicht, ne? Also,
Ist das schön oder schön?
Doch, das ist schön. Schön, aber auch, ja, schon, steht schon schön ein bisschen traurig. Runter. Also, aber, also ich kenne ihn gar nicht, ne? Ich fand die Stimme gut, also der Text, ich habe parallel den Text gelesen, finde ich sehr gut. Also, aber langsam musste ich auch durchs Fenster springen oder so.
Ich sehe das völlig anders. Tolles Lied, absolute Wiederentdeckung wert. Auch das Arrangement, die Aufnahme wieder, wenn man überlegt, 67, es gibt viele Produktionen aus heutigen Tagen, die leider mit allen möglichen Programmen und digitalen Dingen versaut werden. Also sehr, sehr beeindruckend und gut.
Danke. Also ich wollte nicht sagen, dass ich das, also ich finde das auch gut, ne? Also ich sage noch, das ist schon schon auch sehr, auch, worüber er singt, ist keine leichte Kost, sag ich mal. Ne?
Das ist, ja, 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 klar.
Eine gewisse Traurigkeit ist dabei, ja. Also, ne? Das meinte ich noch. Also, ja, sonst ja, ist es sehr gut umgesetzt, klar.
Ich möchte einfach nur sagen, es gibt mehr als Cat Stevens in den 70ern. Das ist meine Message eigentlich. Und insofern, in Tim Harding kann man sich immer mal.
Ja, also auf jeden Fall mit den drei Beispielen eindeutig gezeigt.
Es geht noch weiter. Ich habe noch zwei. Jetzt einer meiner ganz persönlichen Entdeckungen, die ich hoffe, also ich wäre enttäuscht, wenn er den kennt, denn der ist absolut unbekannt, hat nur 4 Alben gemacht. Und zwar geht es um David Ackles. A-C-K-L-E-S.
Kenne ich nicht.
Ach, ich dachte schon. Ich habe alle 4 Alben. Nein, das ist nicht wahr. Ich kenne ihn auch nicht.
66 also hat er angefangen.
Ich habe von ihm gelesen.
Ah, okay.
Aber ich,
also ich habe den jetzt nicht gerade erfunden.
Man weiß es nicht. Das lassen wir ja offen bis zum Ende der Sendung.
Nein, ich kenne ihn nicht. 66 angefangen zu komponieren. Erst Chorstücke und Musicals, ist eher ungewöhnlich. Ne? Hat dann später, das hat sein Songwriting geprägt und auch seinen sehr theatralischen Gesangsstil. Hier auch gerne eine Querverbindung zu Scott Walker. Finde ich.
Habe ich aber jetzt hier schon den Gurt angeschnallt.
Ja, alles klar. Und er hat dann tatsächlich bei Elektra Records seinen ersten Vertrag bekommen und ist gesigned worden, also unterschrieben worden im gleichen Jahr, 67, schon wieder das Jahr 67, wie unter anderem welcher Tim? Tim Buckley. Ist im gleichen Jahr bei Elektra untergekommen, Tom Rush ist da auch, den man auch kennt, als ein relativ bekannter Singer-Songwriter, Fred Neil, über den haben wir eben schon gesprochen, und Jim ist in dem Jahr geboren worden.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Alles klar, okay. Ja, das erste Album, selbstbetitelt David Ackles, das habe ich auch auf Vinyl schon ganz ordentlich. Einigen kleiner, enger Kritikerkreis sagte, beste Album 68, haben aber nicht viele geteilt, die Ansicht. Hat sich schlecht verkauft. Aber viele haben seine Songs übernommen und Covers daraus gemacht. Und ein Jahr später, 68, kam sein zweites Album, das heißt Subway to the Country, aber auch hier ohne großen Erfolg. Und dann hat er sich für das dritte Album ein bisschen länger Zeit gelassen. Und das dritte Album ist ein großer Wurf. Das hat den ganz tollen Titel, finde ich, American Gothic. Ist von Bernie Taupin, den wir, glaube ich, auch alle kennen, in London produziert worden und wurde mit Abstand sein größter Erfolg. London Times, Melody Maker unter anderem, hat gesagt, Album des Jahres 72. Danach gab es noch das Album Five and Dime, das dann auch sein letztes Soloalbum war, und dann ging es schon sehr schnell auch weiter. 80er Jahre, Anfang der 80er, ein schlimmer Autounfall, bei dem er fast den Arm verloren hätte, und in den frühen 90er wurden dann tatsächlich bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert und er ist im März 99 dann verstorben. Es gibt also von ihm für die Nachwelt 4 tolle Alben. Und ich finde ihn überragend wegen seinen Songqualitäten. Er hat eine ganz tolle Stimme. Ich habe eben den Scott Walker erwähnt. Und ich möchte von seinem Meisterwerk, das ich dringend suche auf Vinyl, ist schwer zu bekommen, American Gothic, den Titel Love's Enough spielen.
Every time you fall in love, that's the best time of all. Is holding sunlight in your hand, it's heaven come to call. And you wonder, will it last forever? And you try to keep tomorrow locked away, 'cause tomorrow is forever, and love's enough for anyone today.
Also das perfektes Lied zum Autofahren, oder?
Ja.
Man ist frisch verliebt, die Sonne geht auf, ein tolles Lied.
Ja. Wir wissen nicht, wie sich das textlich noch entwickelt.
Genau, das stimmt. Ich kenne ihn nicht, aber auch, ich meine, das ist eine sehr, sehr angenehme Stimme.
Ja,
also,
ja.
Und ja, also sprich mich an. Auf jeden Fall. Also ich würde in der Tat, also ich habe mir vorgestellt, ich fahre, der ist auch auf dem Cover so und so, der sitzt auf, wenn er das ist, auf so ein Boot, aber morgen zur Arbeit fahren, verliebt zur Arbeit fahren, ja, mit dem Lied geht ganz gut, auf jeden Fall.
Ja. Mein Eindruck war, wieder toll aufgenommen, aber schon sehr, sehr, ja, also Depro wird zu viel gesagt, aber das ist jetzt kein Happy Song, ne?
Nein, ich habe dir schon vorgewarnt, ganz am Anfang. Heute wird es nicht lustig.
Nö, das ist ja alles
der,
völlig
der, aber der Start klang gar nicht so schlecht eigentlich, aber auch...
Unabhängig davon, das ist ja auch die Frage. Früher habe ich Heavy Metal gehört als Jugendlicher und das hat für mich extrem beruhigend gewirkt. Das ist ja bei jedem anders. Und auch, also melancholische Musik, man muss es ja nicht depressiv nennen.
Nee.
Das ist ja, das kann sehr, sehr, sehr wohltuend sein.
Natürlich, auf jeden Fall, natürlich.
Finde ich auch, finde ich auch.
Ja, also David Eccles, gerne merken.
Auch tolle, es gibt auch tolle Filmmusik, ne, sowas. Ja. Wirklich ganz, ganz schön eigentlich.
Ja, und jetzt kommen wir schon zu unserem letzten Kandidaten und ich glaube, das ist mein Liebling von allen, die ich heute vorstellen werde. Er ist, glaube ich, auch der bekannteste von allen und es geht um Nick Drake.
Ja,
ihr beide nicht, kennt ihn beide, ja?
Hervorragend.
Ja. Nick Drake, ja, du sagst es ganz hervorragend, hat leider Gottes nur 3 Alben zu seinen Lebzeiten veröffentlicht und ist mit 26 dann, man vermutet, mit Selbstmord begangen, dann 74 gestorben. Sein erstes Album, das Debüt Five Leaves Left. Bestimmt, ne?
Wunderschönes Cover.
Ja, 10 Instrumente, sparsam instrumentierte, melancholische Songs. Kritiker liebten ihn, aber auch kommerziell. Also ihr seht alle ähnliche rote Fäden zwischen den Künstlern. Dann kam 1970 auch sehr groß, sehr wichtig, Brighter Later. Oder spricht man das anders? Brighter Later, wie auch immer. Joe Boyd, denke ich, auch ein bekannter Name, hat das Album produziert und kam dann auf die Idee, oh, lass uns noch ein Orchester nehmen, um die Songs zu erscheinen. Klingt trotzdem rund, also damals für viele Fans eher verwirrend, aber macht Sinn. Hat aber den Erfolg nicht wie gewünscht steigern können. Er hat ständig mit Depressionen kämpfen müssen und hat es trotzdem noch zu einem dritten Album, das, glaube ich, bekannteste Album von ihm, Pink Moon, geschafft. Und ja, wie eben schon erwähnt, in seinem Bett 74 tot aufgefunden. Wie ich übrigens auch gelesen habe, er hat auch eine bekannte Schwester, die Schauspielerin ist und war. Und trotz seiner eher nicht großen Erfolgszahlen gilt er seit jeher als großer Insider-Tipp in der Volksszene.
Ich glaube, er hat im Nachgang Postüm, deutlich viel mehr Platten verkauft.
Ja, ganz
Postüm,
recht.
Postüm, ne? Genau. Ja, also, genau. Das ist auch, was ich in Erinnerung habe. Ne? Der ist in der Tat, der hat ein Revival gehabt, wo viele Leute ihn entweder wieder neu entdeckt haben.
Genau.
Und das ist ein toller.
Es gibt große, Elton John, Riesenfan von ihm, R.E.M., Norah Jones, um nur die wichtigsten zu nennen. Und ich finde auch ganz deutliche Parallelen zu Elliot Smith.
Mhm.
Ne? Also Elliot Smith muss ihn gekannt haben, sage ich mal. Also mich erinnert die Musik so ein bisschen.
Ja, und ich finde seine Musik absolut zeitlos, seine Stimme.
Ja,
also,
ja,
das
ja.
Ist, du hörst das und du kannst dich nicht vorstellen, dass diese Musik so alt ist eigentlich. Also ich mag sehr.
Mhm. Wunderbar, dann komme ich jetzt zu meinem Abschlusssong. Musste ich lange überlegen. Ich finde viele Songs von ihm ganz überragend. Aber ich glaube, mein Lieblingssong von ihm ist von seinem Debüt Five Leaves Left und das ist das überragende Riverman. Und damit, denke ich, verabschieden wir uns jetzt schon.
Danke, Raoul, für diese
vielen Dank.
Ja, für diese
Tipps.
Ich
habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Interesse wecken oder
viele. Also ich habe, wie gesagt, ich kannte nur bis auf Nick Drake. Die anderen kannte ich ja nicht. Und Singer-Songwriter ist nicht so meine Welt, aber auch, also ich werde auf jeden Fall reinhören, mir hat das sehr gut gefallen und ich finde die Idee sehr gut, also mal auch Leute zu greifen, die, ja, die man nicht kennt, aber die trotzdem gute Musik gemacht haben, die wieder auch, du hast auch sehr gut berichtet über deren Leben, alle fünf oder alle sechs sogar, glaube ich, die du vorgestellt hast, sind doch sehr früh gestorben und das hat mit deren Musik auch zu tun, das findet man in der Musik wieder, ganz toll, danke dafür.
Ja, ich schließe mich an und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine noch schöne Zeit.
Genau, das ist Zeit zum Kuscheln vielleicht oder sowas.
Okay. Und jetzt kommt noch Riverman.
Ja, tschüss.
Ciao.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.